Nicht nur News, sondern Hintergründe. Payment and Banking, der Podcast mit echten Insights aus der Branche. Echt, direkt, Fintech pur. Heute mit eurem Host Nicole Nitsche.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Payment and Banking Fintech Podcasts. Mein Name ist Nicole Nitsche und wenn ihr in den letzten Wochen die Payment-Headlines ein bisschen verfolgt habt, kommt euch wahrscheinlich ein Wort oder auch ein Unternehmen sicher öfters unter, und zwar Stripe. Ende April hat nämlich das Unternehmen auf seiner Hausmesse der Stripe Session in San Francisco 288 neue Produkte und Funktionen angekündigt. Es versteht sich an einem Tag. Die Botschaft drumherum: wir bauen die ökonomische Infrastruktur für künstliche Intelligenz. Was das konkret heißt, also Link-Wallets für KI-Agenten, Streaming-Payments pro Token, eine neue Treasury-Generation, die Erweiterung der Agentic Commerce Suite mit Google. Darüber wird gerade tatsächlich viel international berichtet, aber heute soll es um ein etwas anderes Thema gehen, und zwar was diese Ankündigungswelle für den Markt Deutschland zu bedeuten hat. Also welche Launches sind hier wirklich relevant? Welche können wir vielleicht getrost ignorieren? Und was ist der Plan für DACH jetzt gerade auch mit der Ankündigung, dass Stripe, also nicht mit der Ankündigung, sondern tatsächlich mit der Eröffnung, ein neues Office in Berlin eröffnet hat mit Platz für über 100 Mitarbeitende und mit dem Capital für Plattformen einen handfesten Schritt in den deutschen Mittelstandskreditmarkt geht und zusätzlich noch am 30. Juni mit der Stripe-Tour in Berlin die nächste große Bühne aufstellt. Mein heutiger Gast ist seit Ende letzten Jahres in der Rolle, genau diese Fragen zu beantworten. Thomas Xer ist Head of DACH und Country Manager bei Stripe. Er kommt aus über 20 Jahren Enterprise-Erfahrung mit Stationen unter anderem bei SAP und Salesforce. Und Thomas, wir hatten uns bereits im März für ein etwas längeres schriftliches Interview zu dem Stripe Annual Letter einmal unterhalten. Das könnt ihr natürlich immer noch auf Permanent Banking nachlesen. Packen wir euch auch gerne in die Shownotes. Aber heute wollen wir etwas tiefer einsteigen und ich freue mich sehr und sage: Hallo Thomas, schön, dass du da bist und dir die Zeit nimmst.
Hallo Nicole, ich freue mich sehr, dich wiederzusehen und auf die nächsten 45 Minuten oder so.
Ja, wir gucken mal, wie weit wir kommen. Thomas, bevor wir zu den großen News oder die Ankündigungen kommen, die ich jetzt so ein bisschen in der Einleitung schon erwähnt habe, möchte ich natürlich einmal kurz persönlich mit dir anfangen, denn deine Berufung Ende letzten Jahres war natürlich irgendwie auch so ein bisschen Signal in den Markt. Ich habe es eben auch schon gesagt, du kommst aus 20 Jahren Enterprise-Erfahrung, unter anderem SAP, Salesforce, zu einem Unternehmen, das in Deutschland einerseits einen großen Teil der DAX-Konzerne natürlich schon bedient. Ich habe BMW über Allianz, SAP und auf der anderen Seite jedes Jahr 100.000 neue Sign-ups aus Mittelstand und Gründerszene verzeichnet. Und diese Spannweite gibt es wahrscheinlich in deinen vorherigen Häusern in der Form ja vielleicht gar nicht. Also deswegen meine Frage: Was hat dich an dieser Rolle denn gereizt und wo warst du in den ersten 100 Tagen oder wo hast du gemerkt, dass Stripe in Deutschland etwas anders tickt als die Häuser, die du vorher sozusagen kanntest? Wir machen so ein bisschen diesen 100-Tage-Kanzler-Check, den man auch sonst kennt.
Gerne. Also ich denke, mit einem Wort gibst du mir ja die Antwort quasi vor, Nicole, nämlich das Wort Spannweite. Die Spannweite ist genau Teil dieses Reizes. Jedes Jahr kommen, du hast es erwähnt, 100.000 Unternehmen dazu zu dieser Spannweite. Und jetzt getrieben durch Agentic AI oder agentische KI sogar noch mehr. Mhm. Und dieses Jahr zum Beispiel, seit Januar, sehen wir weltweit doppelt so viele Kontoeröffnungen auf Stripe wie noch letztes Jahr. Und das erhöht eben diese Spannweite noch mehr. Diese Spannweite gilt aber auch für Produkte. Wir sind der einzige Anbieter im Payments-Bereich, der eine gesamte Payment-Infrastruktur-Plattform anbietet, also horizontal über alle die verschiedenen Produkte, aber auch vertikal mit einem vollen Tech-Stack. Tempo, Privy, Bridge, diese Positionen und dann Stripe dazu. Das ist eben sehr, sehr besonders und das ist sozusagen ein Full-Infrastructure-Play für heute, aber insbesondere für die Stablecoin- und Agenten-Zukunft. Und dann zu guter Letzt gilt diese Spannweite natürlich auch für Talente. Ich bin bestes Beispiel dafür. Wir sind hochdivers. Was uns vereint, sind unsere Operating Principles. Die Ausprägung ist eine Talent Density, die ich tatsächlich vorher so in meiner Vergangenheit nicht erleben durfte. Und dies alles zusammen führt zu einer ja sehr ausgeprägten Zukunftsorientierung. Und vielleicht nochmal, um deine Frage zu konkretisieren oder die Antwort darauf, was ist noch anders? Was wir seit jetzt 5 oder 6 Monaten erleben, ist ein exponentielles Wachstum im KI-Zeitalter. Seitdem ist diese Wachstumskurve von neuen Unternehmen auf Stripe fast schon vertikal. Und Patrick hat in einem Interview zum Annual Letter ja nur halb zum Scherz gesagt, dass wir vielleicht schon mitten in dieser Singularität stecken. Und natürlich ist es in diesem Umfeld agieren zu dürfen, ist das eine sehr, sehr dankbare Aufgabe. Und man ist eben Zeuge, aber auch irgendwo Mitgestalter einer, wie ich denke, historischen Transformation.
Wenn ich jetzt so, also nochmal so ein bisschen auf deine Historie zurück, blicke, weil die Zuhörerinnen wollen dich ja vielleicht auch als Person so ein bisschen kennenlernen. Gab es denn so eine Beobachtung für dich in dem Bereich oder in der kurzen Zeit, wie du jetzt bei Stripe bist, die dich wirklich überrascht hat zu deinen sozusagen vorherigen Tätigkeitsfeldern oder wo du im Moment, wo du gemerkt hast, das hier ist anders als, wie gesagt, mein vorheriges Umfeld?
Ja, also ich habe ja jetzt auf diesem Wort Spannweite oder Spannbreite rumgeritten. Und das führt natürlich zu entsprechend einer anderen multidimensionalen Herausforderung, die ich aber als eben sehr positiv empfinde. Es ist deutlich, deutlich vielschichtiger, in der man agieren muss. Auch die Rolle, du hast es erwähnt, neben der Head of DACH eben auch diese Country-Verantwortung. Das bringt also eine Breite und Fülle von Tätigkeiten mit sich, die mir sehr Spaß machen und die ich als sehr angenehm herausfordernd empfinde.
Bei deinem oder mit der Ankündigung deines Antritts wurde das in der Branche so ein bisschen eingeordnet. Stripe will sozusagen im Enterprise-Segment, gerade im Dachmarkt, stärker werden. Was heißt das denn operativ konkret? Also mehr Field Sales, größere Deal Sizes, dedizierte Bank Use Cases und eine Frage angeschlossen, wo grenzt sich Stripe dagegen beispielsweise andere Player wie Adyen ab, die natürlich in Deutschland traditionell sozusagen die großen Online-Händler bedienen?
Ja, also zunächst mal, Stripe ist für Unternehmen aller Größen interessant. Was unsere Kunden vereint, ist vor allem ihre globale Ambition und ein sehr ausgeprägter Wachstumswille. Und ja, wir wollen im Enterprise-Segment stärker werden, keine Frage. Aber natürlich liegen mir alle Segmente und deren Wachstum am Herzen. Wir denken da auch nicht wirklich in Silos. Übrigens eine der Charaktereigenschaften von Stripe. Wir sind sozusagen cross-functional first, auf Neudeutsch gesagt. Aber Stripe war ursprünglich eine Self-Serve-Lösung für und technische Startups. Das ist da, wo wir herkommen. Und Enterprise Sales musste Stripe tatsächlich erst später dazulernen. Und da gibt es viel zu lernen. Im Dialog mit den Kunden, im Erarbeiten individueller Lösungen. Aber, und ich denke, wir sind da auf gutem Weg und verbessern uns täglich. Nur so konnten wir eben Unternehmen wie Nestlé, Würth oder auch BMW dazu gewinnen. Was sind USPs, wenn man so will? Stripe ist hoch innovativ, ich hatte es vorhin erwähnt. Mit dieser Breite an Produkten sind wir bei allen Zukunftsthemen vorne mit dabei. Und dadurch machen wir eben unsere Kunden auch zukunftssicher. Das ist der direkte Benefit für unsere Kunden. Wir bieten eine globale Abdeckung für dieses globale Wachstum. Das ist diese gemeinsame Ambition unserer Kundenlandschaft. Und wir bieten eben eine Vielzahl von Zusatzdiensten. Billing, Radar, Connect. Also all das, was Unternehmen, die sozusagen sehr, sehr schnell sein wollen oder auch die allerschnellsten bei sein wollen, wie zum Beispiel die AI-Companies, die wir sehen, von denen hören wir ja immer diese wahnsinnig beeindruckenden Wachstumskurven, die lassen tatsächlich ihren kompletten Finance-Stack auf Stripe laufen. Und zu guter Letzt suchen wir ein bisschen Werbung in eigener Sache, natürlich permanent Verstärkung in all diesen Bereichen, um einfach unsere Betreuungskapazitäten für die Kunden hier in Deutschland, in der Schweiz und in Österreich zu stärken. Und an der Stelle gerne der Verweis auf stripe.com/jobs/job. Filtert da gerne mal nach Deutschland und bewerbt euch. Wir haben viele, viele offene Stellen.
Ja, du baust ja gerade tatsächlich ein Team auf oder hast ja auch schon ein Team aufgebaut, um da nochmal reinzugehen. Was waren denn so die ersten zwei, drei Schlüsselpositionen, die du sozusagen seit deinem Beginn besetzt hast? Du musst jetzt keine Namen nennen, aber so rein von der Funktion her. Und was hast du gedacht, schließen die damit so ein bisschen eine Lücke im Setup? Also wenn wir von den reinen Hiring und noch zu besetzenden Stellen sprechen, die du gerade angeworben hast?
Also ich erachte tatsächlich jede Position für sich als eine Schlüsselposition. Deswegen fällt es mir da tatsächlich auch sehr schwer zu unterscheiden. Jede Rolle hat natürlich einen sehr, sehr tiefen Sinn und Zweck und darum haben wir dann auch diese Vakanz. Ich habe durchaus als Ziel, im Enterprise-Bereich uns zu verstärken. Und das sind definitiv eben Rollen, die wir aktuell besetzen, aber auch im Partner, im Engineering, im Customer Success, im Post-Sales, im Pre-Sales. Also wir haben tatsächlich in allen Funktionenbereichen offene Stellen und alle sind Schlüsselpositionen.
Ja, um also ein bisschen das persönliche Themenfeld abzuschließen. Stripe ist ja ein sehr amerikanisch geprägt, also nicht nur amerikanisch geprägtes Unternehmen, es ist ursprünglich ein amerikanisches Unternehmen, hat natürlich getriebene Produktkultur, eine hohe Geschwindigkeit, direkte Ansprache. In Deutschland, also weil unser Markt ja auch ein bisschen schwieriger ist als andere Märkte, wird das ja vielleicht gern mal als zu schnell, zu produktverliebt oder zu wenig prozessorientiert wahrgenommen. War das für dich persönlich so eine kulturelle Umstellung auch? Und wo musstest du vielleicht als deutscher Manager auch mal in San Francisco erklären, warum Dinge hier ein bisschen anders laufen als auf anderen Märkten?
Ja, ich darf dich da gern korrigieren. Wir sind eine irische Firma.
Ja, du hast natürlich tot.
Mit Ursprung mit dem sehr, sehr starken Wurzeln in Irland und haben deswegen auch zwei Headquarters in San Francisco und Dublin.
Du hast natürlich total recht.
Also die europäische Ausprägung ist bei uns nach wie vor sehr, sehr stark und ich muss tatsächlich wenig in San Francisco erklären. Das ist nicht notwendig. Es gibt natürlich deutsche Spezifika. Ob die sich jetzt im Tempo ausdrücken, würde ich nicht unterschreiben. Aber es gibt natürlich eine Lokalisierung, die prägt sich aus in unseren Produkten und die prägt sich natürlich auch aus in dem Personal, was wir hier einstellen. Es muss am Ende natürlich zum Kunden passen. Wir wollen die Leute da abholen, wo sie sind. Wir wollen deutschsprachig sein. Wir wollen auch Stripe Deutschland sein. Und das ist sozusagen eine meiner Aufgaben.
Kurze Werbeunterbrechung. KI im Finanzsektor ist 26 kein Projekt mehr. Sie initiiert Zahlungen, bewertet Risiken in Millisekunden und trifft Vorentscheidungen in Kredit- und Compliance-Prozessen. Die Frage ist also nicht mehr ob, sondern wie. Und wer dafür gerade steht. Die KEX, also die KI Exchange, bringt am 23. Juni in Hamburg genau die Menschen zusammen, die das täglich verantworten. Produktverantwortliche, RisikomanagerInnen und Technologiechefs aus Banking, Payment und Fintech. Keine Hochglanzcases, keine Marketingvorstände, nur fachliche Wahrheiten und Use Cases aus dem Maschinenraum. KEX 26. Bite into the future of AI.
Ich habe es eben in der Anmoderation auch gesagt, Ende April war eure Stripe-Session, also sozusagen diese jährliche Hausmesse in San Francisco und da habt ihr diese 288 Produktlaunches an dem einen Tag angekündigt. Gerahmt mit dem Satz, wir bauen die ökonomische Infrastruktur für KI. Ich nehme an, ihr habt das auch nicht als 288 unabhängige Launches gedacht, wenn wir so auf die Architektur sehen dahinter und die man auch beschreiben müsste. Was ist denn sozusagen der eine Satz, mit dem du einem deutschen CFO erklärst, was sich sozusagen mit diesen Launches strategisch verändert hat?
Ja, also die offizielle Botschaft von Sessions 2026 ist, Stripe baut die wirtschaftliche Infrastruktur für das KI-Zeitalter. Mhm. Die abgeleitete Botschaft an einen CFO, für eben dieses Zeitalter muss, lieber CFO, dein Unternehmen auch im Finanzbereich gerüstet sein. Und absolut wichtig, die 228 Launches sind keine Einzelmaßnahmen. Sie bauen zusammen die Infrastrukturschicht für drei Trends. Ja. Einmal Agentic AI bzw. Agentic Commerce. Zum zweiten Stablecoins, Crypto. Und drittens AI-native Revenue-Modelle wie zum Beispiel Token Billing. Und diese drei zusammen sozusagen sind die, wenn man so will, der gemeinsame Nordstern, wonach sich diese Launches ausrichteten.
Ein sehr prominenter Block, und du hast es jetzt auch immer wieder angesprochen, waren ja sozusagen die Agent Payments. Und ich meine, das ist natürlich ein Thema, was unsere ganze Branche tatsächlich umtreibt. Bei euch heißt das konkret Link Wallets für Agenten, Erweiterung der Agentic Commerce Suite mit Google, nach auch, wenn ich richtig informiert bin, OpenAI, Microsoft, Meta. Und im März hast du sozusagen mal gesagt, dass Stripe agnostisch sei und unterstützt sowohl ACP als auch Googles UCP. Jetzt 6 Wochen später und mit Google an Bord, hat sich vielleicht diese Agnostikposition ein bisschen verschoben oder gewinnt vielleicht gerade auf einer anderen Ebene an Glaubwürdigkeit, weil ihr sozusagen jetzt natürlich auch beide Lager bedienen könnt. Willst du da noch mal ein bisschen konkreter drauf eingehen?
Ja, natürlich. Also wir haben UCP von Anfang an unterstützt und freuen uns natürlich jetzt auch Teil des Boards zu sein. Letzten Endes ist es aber meines Erachtens nicht entscheidend, welches Protokoll sich durchsetzt. Da wird auch nicht die Innovation notwendigerweise passieren, sondern entscheidend ist, dass wir Unternehmen in die Lage versetzen, grundsätzlich an Agentic Commerce teilzuhaben. Und ja, darin sehen wir unsere Rolle und dabei sind wir, wie du richtig gesagt hast, neutral oder eben agnostisch. Das Protokoll, wie schon erwähnt, eben ist ein Teil des Puzzles. Ist wichtig, aber ist ein Teil des Puzzles. Mit der Agentic Commerce Suite, und ich glaube, da ist dann die tatsächliche Innovation, ermöglichen wir es Merchants eben, ihren Produktkatalog und ihr Pricing für Agents zugänglich und verständlich zu machen. Und dann mit dem Shared Payment Token haben wir eine Lösung für die Sicherheit von diesen agentischen Käufen entwickelt. Aber das ist eher das, worauf wir uns fokussieren, wo wir unsere Rolle sehen, eben den Zugang für die Kunden zu schaffen und das eben sehr vereinfacht.
Weil es mich persönlich interessiert, ich weiß gar nicht, ob du so darauf antworten kannst, wer entscheidet denn eigentlich am Ende, welches Protokoll sich durchsetzt? Sind das die Plattform letztendlich oder ist es der Händler?
Ich denke, vorallererst werden das die Kunden sein. Das ist tatsächlich.
Oder der Kunde.
Genau, also der Kunde, sowohl natürlich die Merchants als auch die tatsächlichen Endkunden. Keiner kann momentan wirklich absehen, wo die Reise hingeht. Wir sind sozusagen bereit, egal wo sie hingeht.
Du hast es eben gesagt, Streaming Payments auf Tembo und Stablecoin-Mikrozahlungen pro Token in Echtzeit ist ein Launch, der natürlich, glaube ich, alle technisch Verliebten besonders interessiert. Für einen deutschen KI-Anbieter wie beispielsweise DeepL, Black Forest Labs heißt das praktisch, pro genutzten Token kommt 1 Cent Bruchteil rein. Mhm. Wie weit sind wir denn wirklich von Live-Use-Cases entfernt? Sind das Wochen, Monate, ein Jahr? Wie kannst du sozusagen da ein bisschen Kontext geben?
Ja, sehr gerne. Also, naja, dass die Use Cases da sind oder technisch möglich sind, wurde ja auf der Bühne live gezeigt. Wie schnell jetzt die Adoption sozusagen sein wird, kann keiner absehen. Wir sind bereit, in der Lage, das zu bedienen. Und sobald die Kunden das sozusagen voll für sich entdecken und durchdringen, sind wir da. Was klar für uns ist, dass wir auf jeden Fall in eine agentische Zukunft gehen. In dieser Zukunft, so unsere Überzeugung, werden Stablecoins für die Zahlungsabwicklung, nicht zuletzt auch zwischen den Agenten, eine wichtige Rolle spielen. Ob es jetzt Wochen, Monate oder Jahre dauert, ist eigentlich die zweitrangige Frage. Was klar ist, KI hat das Tempo brutal erhöht, sodass ich persönlich nicht von Jahren ausgehen würde.
Habt ihr denn konkret, oder zumindest höre ich es ein bisschen aus deiner Frage raus, dass es vielleicht noch nicht so ist, aber ich frage trotzdem, habt ihr im Dach denn schon einen Pilotkunden, die das testen, ganz konkret?
Wir haben verschiedene Gespräche, die auch weiter vorangeschritten sind, aber noch nichts, was ich sozusagen öffentlich verlautbaren kann. Ich verweise an der Stelle gern nochmal auf unsere Tour. Und ich glaube, einen Kunden, muss ich mich korrigieren, haben wir, nämlich All Unity. Die sind da, hatte ich glaube ich mal schon erwähnt bei unserem schriftlichen Interview. Aber das ist sozusagen der einzige bislang öffentlich referenzierbare. Es kommen noch einige hinzu, zeitnah.
Wir beobachten es auf jeden Fall zeitnah. Also wir berichten ja auch bei Permanent Banking viel über das Thema Agentic, beschäftigen uns auch mit dem Thema viel. Was natürlich immer wieder klar ist, auch auf Konferenzen, wenn man drüber spricht, ist das Thema Fraud in dem Zusammenhang. Und mir ist dann natürlich auch eine Zahl aus der Session besonders aufgefallen. Im KI-Bereich gibt es sozusagen jedes sechste Sign-up ist irgendwie ein Bot oder ein Betrugsversuch. Es gibt diesen Free-Trial-Missbrauch, der sich in 6 Monaten sozusagen fast verdoppelt hat. Deshalb wurde Radar auf Token-Theft erweitert. Sehen wir deiner Meinung nach hier ein Aufkommen einer ganz neuen Betrugsökonomie, die nicht mehr nur einfach Geld klauen, sondern tatsächlich Compute?
Ja, also die Evolution der Internetwirtschaft bringt zwangsläufig auch neue Arten der Betrugsversuche mit sich. Das war schon immer so ein Katz-und-Maus-Spiel. Wir sind uns dessen bewusst und sind für unsere Kunden da gut gewappnet. Beispiel Radar hat in einem einzigen Monat für 8 High-Growth-KI-Unternehmen über 3,3 Millionen risikoreiche Sign-ups blockiert. Also ich denke, momentan sind sie im Katz-und-Maus-Spiel vorne.
Ja, wird auf jeden Fall für alle noch ein recht großes Katz-und-Maus-Spiel, wo man auf jeden Fall schneller sein muss, als die Bots sich sozusagen entwickeln. Ein zusätzlicher Launch, der so ein bisschen meiner Meinung nach in der allgemeinen Berichterstattung untergegangen ist, mich aber auch interessiert, ihr habt mit der Issuing-Erweiterung jetzt explizit auch Karten für KI-Agenten und für Plattform-Workflows ausgebaut, also nicht mehr nur für den Menschen. Oder nicht nur der Mensch hat eine Stripe-Karte, sondern der Agent hat im besten Falle auch eine. Und deswegen für mich auch im Kontext Regulatorik, was natürlich immer schwierig ist, wer haftet eigentlich, wenn der Agent so eine falsche Buchung macht? Oder wie verändert sich das klassische Kreditkartenbeziehung zwischen diesen Dreiergespannen, Issuer, Acquirer und Karteninhaber in dem Moment?
Ja, ich denke, da gibt es so etwas, was wir den Shared Payment Token nennen. Was sozusagen einschränkt, was da an Möglichkeiten besteht. Am Ende agieren diese Agenten ja auch nicht komplett frei, sondern werden natürlich im Vorfeld so eingestellt, wie sie agieren dürfen, nämlich durch einen Menschen. Und darüber hinaus ist es tatsächlich noch relativ unklar, wo die Reise hingeht, hängt von der Adoptionsgeschwindigkeit ab und das erfordert dann dementsprechend eine Feinjustierung. Also ich habe da noch nicht so richtig den Blick, wo das wo das hinführt. Aber es kommt und wir sehen eben die Anwendungsfälle, wie sie sich vermehrt auftun.
Wir wollen noch einmal, wenn wir jetzt von dem Thema KI mal weggehen, noch mal ein bisschen konkreter auf das Thema deutscher Markt schauen und was davon natürlich auch von diesen 288 Launches, auch das hatte ich in der Anmoderation erwähnt, tatsächlich relevant ist. Also wir machen einmal so ein bisschen Realitätscheck für deutsche Unternehmen. Wenn wir sozusagen auf den deutschen Mittelstand gucken, also deutsche Mittelständler, die kein sozusagen oder im größten Fall noch kein KI-Native sind, sondern zum Beispiel, sagen wir mal, ein Spielzeughersteller, der seit kurzem vielleicht auch über euch abwickelt. Welche dieser 288 Launches verändern denn dessen Geschäft ganz konkret? Und welche kann er natürlich dann in dem Fall vielleicht einfach getrost ignorieren? Also wie gesagt, wenn wir so ein bisschen auf den 0815 Mittelständler aus Deutschland gucken. Du hast gesagt, ihr bedient relativ viele schon, aber was verändert sich für den auch mit dieser ganzen Produktbekanntgabe für ihn jetzt ganz konkret?
Ja, ich hoffe ja, es gibt nicht allzu viele 0815 Mittelständler. Die sind ja schon. aber ich weiß natürlich, was du meinst. Also ich denke, die Antwort hängt tatsächlich sehr stark von den Ambitionen und damit der Unternehmensstrategie des Mittelständlers ab. Ist es eine Expansion in neue Märkte, dann sind bestimmt unsere Cross-Border-Lösungen wie Adaptive Pricing, Managed Payments oder auch Treasury spannend und interessant. Geht es hingegen um neue Umsatzquellen grundsätzlicher Natur, ist vielleicht alles rund um Stripe Connect als Marktplatzlösung spannend. Geht es um vielleicht eine Optimierung, um eine höhere Effizienz, dann ist wiederum Checkout Studio interessant. Checkout Studio ist eine AI-gestützte Conversion-Optimierung, aber eben ohne den Bedarf von Entwicklerressourcen. Also das sind alles sehr, das hängt wirklich sehr stark davon ab, was will ich als Mittelständler, wo geht die Reise hin? Ich denke schon, dass für Mittelständler Themen wie vielleicht Stablecoins oder Agentic Commerce jetzt keine unmittelbaren Themen sind.
Glaube ich auch nicht.
Aber eben die vorher beschriebenen hängen so ein bisschen von der Richtung ab, die die Unternehmung einnimmt.
Und wenn wir jetzt nochmal auf das konkrete Beispiel von dem Spielzeughersteller schauen, was ändert sich für den?
Naja, es hängt davon ab, wo der hin will. Also in dem Fall jetzt Simba, hattest du erwähnt, will er vielleicht Direct-to-Consumer bedienen, was dann natürlich mit entsprechenden Marktplätzen super aufgelöst werden kann. Oder möchte er mehr Export machen? Also das hängt wirklich von solchen Fragestellungen ab. Ich denke, eine Standardantwort gibt es da nicht. Hat eben auch was mit dieser Spannbreite, um nochmal den Bogen zu schlagen, zum Anfang unserer Produkte zu tun. Und damit im Übrigen, so ist auch unser Go-to-Market-Ansatz. Wir fragen die Unternehmen, was wollen sie denn erreichen in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren, und darauf basierend empfehlen wir dann zur Lösung. Also das passt ganz gut.
Kurzum, ihr habt für jeden sozusagen eine Customized-Lösung, die ihr anbieten könnt.
So kann man das, glaube ich, ganz gut.
Wir hatten jetzt neulich unsere Payment Exchange. Das heißt, wir haben sowohl, beschäftigen uns auch viel mit E-Commerce, aber auch natürlich auch mit dem stationären Handel. Und mit dem Stripe Reader T600 ist ein neues Terminal, was ihr sozusagen auch angekündigt habt. Das wirkt nach Square und nach Stripe. Sozusagen eine Adoption in den deutschen stationären Handel, wo ihr jetzt natürlich auch seit kurzem mit der Girocard unterstützt. Wie ernst ist Stripe denn diese POS-Ambition in Deutschland? Oder wo war der stationäre Handel bisher natürlich fest in der Hand von diesen klassischen Playern wie Nexi, Worldline, wenn ich sie mal nennen darf? Kannst du ein bisschen was zu euren Ambitionen im stationären Handel sagen?
Ja, also vielleicht zur Einordnung, der Fokus von Stripe liegt auf Unternehmen, die online first denken. Terminal oder POS ist wichtig für viele Online-Unternehmen, die eben auch stationäre Outlets haben. Die möchten wir mit diesem Angebot natürlich bedienen. Aber jetzt POS-Zahlungen an der Supermarktkasse zum Beispiel sind eher weniger unser Schwerpunkt, sondern tatsächlich eher diese Unified Commerce-Szenarien in der Breite.
Okay, also die Großen haben kein großes Konkurrenzgeschäft, was das reine Terminalgeschäft angeht, von euch zu erwarten.
Das ist nicht unbedingt im Fokus, nein.
Okay. Ein weiteres Thema, was auch immer wieder sowohl inhaltlich bei uns relevant ist, auch als auf den Konferenzen, ist natürlich das Thema Vero. In dem Zusammenhang natürlich europäische Souveränität. Vero ist seit gut einem Jahr live in Deutschland und ihr habt es natürlich auch im Stack. Kannst du ein bisschen oder darfst du was sagen, wie denn deutsche Stripe-Kunden Vero annehmen oder be wie bewertest du vielleicht auch aus Payment-Sicht sozusagen die Vero-Roadmap? Funktioniert diese Initiative für euch, so wie sie es von den Banken
Also,
vorgestellt haben?
ja, wir wollen natürlich, dass Europa da sehr erfolgreich ist. Und Vero als Payment-Methode ist uns sehr, sehr ans Herz gewachsen. Und wir sehen auch eine sehr breite Adoption dieser Payment-Methode. Ich kann dir jetzt keine genauen Zahlen
Musst du gar nicht.
da geben, aber wir sehen definitiv, dass das Ding anfängt abzuheben.
Ja. Dann lass uns doch mal zu einem Launch gehen, der vermutlich für unser deutschsprachiges Publikum am relevantesten ist, und zwar die Connect-Architektur, die natürlich auch Stripe in dem Fall auch richtig erklärbar macht. Stripe Capital für Plattform ist mit Sessions in Deutschland live gegangen. Also, wenn ich richtig informiert bin, seit Dezember 25. Jetzt ist, wie gesagt, das Capital für Plattform dazugekommen. Ihr nennt es im Session-Blog Frankreich und Deutschlands als die ersten beiden EU-Märkte. Erklär uns doch einmal das Modell genauer. Also, welche, wenn eine Plattform, sagen wir, ein deutsches SAS-Unternehmen für Handwerker oder Friseure über Connect dann Zahlung abwickelt, wie kommt der Kredit am Ende beim Friseur an? Wer trägt das Ausfallrisiko und wer verdient wie woran?
Also wie es funktioniert, die Plattform, also jetzt, du hast ja gesagt, ein deutsches SaaS. Wir haben zum Beispiel die Restaurants wie All O, Aber in deinem Fall jetzt der Friseur-Anbieter integriert Capital über die Connect API und das jeweilige Kreditangebot erscheint dann dem Endnutzer, dem Restaurant oder in deinem Beispiel dem Handwerker oder dem Friseur direkt im Plattform-Dashboard und verlässt somit eben nie diese vertraute Stripe-Oberfläche. Für die Kreditvergabe analysiert Stripe dann die Zahlungshistorie des Users auf der Plattform und stellt dann darauf basierend ein Angebot zusammen. Und das eigentliche Kreditangebot erfolgt durch einen Bankpartner. Ausgezahlt direkt im Stripe-Konto. Rückzahlung dann erfolgt automatisch als Prozentsatz der sozusagen eingehenden Stripe-Zahlungen. Und das bezüglich Ausfallrisiko trägt Stripe dieses und Form haftet an der Stelle nicht. Und wir verdienen am Ende der Tage an der Finanzierungsgebühr und die Plattform erhält einen Revenue Share.
Ihr habt, oder ich habe es jetzt eben gesagt, aktuell sind die ersten beiden Märkte oder EU-Märkte Deutschland und Frankreich. Darfst du schon was verraten, was als nächster Markt geplant ist?
Ich verweise an der Stelle gerne an eines unserer weiteren Releases von 288, nämlich unsere Roadmap, die öffentlich einsehbar ist, die sozusagen die nächsten 6 Monate über alle unsere Produktkategorien hinweg aufzeigt und das rollierend. Ermuntere da jeden gerne mal reinzugucken. Ich habe tatsächlich nicht im Kopf, wann es in anderen europäischen Märkten kommt. Eventuell gibt es da schon auch einen Hinweis in dieser Roadmap.
Okay, schaue ich mir auch noch mal genau an. Aber dann erklär uns doch außerdem noch mal die Rolle von Stripe Connect ganz konkret. Also Connect hat ja auch so eine Multiplikatorfunktion für Stripe. Also Stripe wickelt nicht nur ab, sondern verbreitet sich über Plattformen, die wiederum natürlich tausende KMUs einschleusen. Connect powers laut Session 16.000 Plattformen weltweit, die zusammen 11 Millionen Unternehmen Zahlungen ermöglichen. Wie viele dieser 16.000 Plattformen sitzen im Dach und welche Größenordnung an angeschlossenen KMUs adressiert ihr darüber hierzulande?
Ja, also Connect ist für uns tatsächlich ein sehr, sehr hilfreiches Tool, da wir eben über unsere Produkte, über die Plattformbetreiber dann wieder Millionen von zusätzlichen Unternehmen zur Verfügung stellen können, was natürlich dann auch den jeweiligen deutschen Betreibern hilft. Hab keine genauen Zahlen, also es sind mehrere Millionen von diesen 11 Millionen Unternehmen in Europa.
Ja, Größenordnung reicht. Also sind wir bei Hunderten oder bei Tausenden?
Habe ich tatsächlich nicht on top of my head. Stripe wird eben ein einziges Mal von einer Plattform integriert und diese Plattform bringt dann eben die ganzen KMUs mit sich. Ich müsste da tatsächlich mal reingraben, um derartige Zahlen parat zu haben. Wir sind ja auch nie direkt im Vertrieb beim KMU, sondern der Vertriebskanal passiert dann über die Plattform. Also alle Seiten gewinnen, weil die Plattform mit Embedded Finance ganz neue Umsatzquellen erschließen kann. Aber es ist für uns, also für mich zumindest ist an der Stelle tatsächlich schwierig, genaue Zahlen zu nennen.
Ja, wenn wir noch mal so ein bisschen auf den Kreditmarkt gucken, in unserem Interview im März hattest du eine KfW-Zahl genannt, 33,9% der deutschen KMUs bewerten das Verhalten ihrer Bank, gerade was Kreditverhandlungen angeht, eher als restriktiv. Und dass jetzt Plattformen, also nicht die Bank, nicht Stripe direkt, sondern zum Beispiel ein Vertical, SaaS zur Kreditvermittler wird, ist natürlich auch so ein bisschen eine Verschiebung im deutschen Finanzierungsökosystem. Wo wollt ihr denn konkret mit diesem Produkt hin, also wenn es um diese Kreditvermittlung geht?
Ja, also es gibt tatsächlich eine Finanzierungslücke bei KMU. Für viele Banken sind kleine Investitionskredite für KMU einfach kein interessantes Geschäftsmodell und sie konzentrieren sich dann lieber auf andere Kreditgeschäfte. Capital und auch Capital for Platforms wird vermutlich nie ein Hauptumsatzbringer bei Stripe werden. Ist auch nicht richtig. Wir helfen hier, Finanzierungslücken zu schließen und mittelfristig profitieren wir dann von den wachsenden Umsätzen dieser KMUs. Aber wir sehen uns da wirklich jetzt nicht irgendwie als Konkurrenz zu Banken oder ähnliches, sondern es geht um einen Bereich des Kreditgeschäfts, in dem sie im Wesentlichen nicht interessiert sind, der aber unseres Erachtens abgedeckt werden sollte.
Ist ja natürlich auch ein Markt, der so ein bisschen von Wettbewerb getrieben ist, ne? Also man hat da natürlich auch so klassische Fintechs, die auch in dem Markt natürlich sehr aktiv sind, gerade was diese Embedded Finance Angebote angeht. Und da ist natürlich die Frage, wie sozusagen Stripe Capital für Plattformen, was kann das, was sozusagen diese anderen Anbieter nicht können? Also oder sagt ihr, das ist einfach für uns ein logisches Produktportfolio, was wir sozusagen anbieten und auch anbieten wollen für unsere Kunden, damit wir es vollständig machen. Und wenn du vielleicht nochmal auf den Wettbewerb schaust, gibt es irgendwas, wo ihr sagt, da haben wir uns, die machen das richtig gut und da können wir sogar noch ein bisschen was von lernen?
Ja, also bei dem Thema bedienen wir tatsächlich einfach eine starke Nachfrage der Kunden. Da spielen wir. Kein anderer wirklicher Kunde oder Anbieter hat Connect. Und damit eben diese Multiplikatorenwirkung über Millionen von anderen Geschäften oder zu diesen anderen Geschäften. Und letztendlich kam diese, wenn man so will, Produktneuerung tatsächlich durch einen starken Kundenpull zustande.
Ja.
Gar nicht irgendwie im Blick auf Konkurrenz oder ähnliches.
Bevor wir den Blog schließen, gibt es denn sozusagen eine deutsche Plattform, also du kannst Name oder Sektor, je nachdem, was du sagen willst oder darfst, gibt es da eine, die für euch so ein bisschen Vorzeigebeispiel ist, an dem ihr Capital für Plattformen Dach einspielen wollt oder ganz konkret nochmal verproben wollt? Sehen wir da die ersten Friseure, Handwerker etc., die diese Kredite auch tatsächlich in Anspruch genommen haben?
Ja, also Capital for Platforms ist ja nun wirklich sehr, sehr neu. Ich wäre nicht in der Lage, jetzt schon einen Kunden zu benennen.
Dann fragen wir da noch mal in einem guten halben Jahr nach, wenn ihr vielleicht, wie gesagt, die ersten KMUs da konkret ongeboardet habt.
Ja.
Ich habe es auch eben oder ja in der Anmoderation auch gesagt, also quasi einmal schon ein bisschen so unsere Blöcke vorgestellt. Ihr habt am 30. Juni eure Stripe-Tour, die ihr in Berlin sozusagen auf die Bühne holt. Unter anderem habt ihr tolle Namen, Conor McNamara als CRO, Henry Stern, dem jüngst übernommenen Wallet-Unternehmen, der ja auch hinter dem 110 Millionen programmierbaren Wallets steht. Was ist denn die Botschaft, die Stripe an diesem Tag in Berlin senden will? Und ohne dass du jetzt schon natürlich viel verraten musst oder teaserst, welche Art von deutschlandspezifischer Ankündigung dürfen wir denn hier erwarten möglicherweise? Gibt es da noch Neuerungen oder geht ihr sozusagen eigentlich mehr oder weniger auf diese konkreten Launches schon ein und brecht die sozusagen für den Dachmarkt runter?
Ja, also es geht sehr, sehr stark um eben eine Deutschlandbrille auf die Themen. Lasst euch gerne auch überraschen. Wenig Spannung, denke ich, darf ruhig sein. Im Übrigen bezüglich Teilnehmer, unser CFO Stefan Tomlinson wird auch vor Ort sein. Des Weiteren haben wir im Closing Fireside Chat, und das ist vielleicht neu und ich hoffe, mein Kommunikationschef wird mich dafür nicht lynchen, haben wir Philipp Klöckner als Teilnehmer. Und auch insgesamt sehen wir ein sehr, sehr hochkarätiges Line-up an Kunden und Tech-Größen auf und neben der Bühne. Und ich freue mich über jeden, der sich anmeldet, geht auf unsere Homepage. Es gibt eine Berlin-Tour, 30. Juni-Page, wo man sich registrieren kann. Und ich freue mich auf sehr viele bekannte und neue Gesichter.
Also das heißt, das wäre jetzt auch meine Frage gewesen oder nochmal sozusagen Anmerkung, es kann sich jeder anmelden dafür.
Das ist wichtig.
Kein Closed Circle, sehr gut. Anmeldelink packen wir euch natürlich auch in die Shownotes. Henry Stern auf der Bühne in Berlin ist natürlich auch eine Aussage, die ihr natürlich treffen wollt. Privy ist mit Sessions Launch der Digital Assets Accounts API zentral geworden. Würdest du sagen, dass die Stripe Stablecoin Strategie wird in Berlin jetzt nochmal konkret mit deutscher Bodenhaftung nochmal neuen Wind und neuen Anschub bekommen? Du hast eben schon mal All Unity erwähnt. Die hatten ja im März bereits angekündigt, eure auf Tempo zu testen. Ist das tatsächlich auch nochmal, was ihr konkret auf der Bühne da besprechen werdet?
Also Stablecoins, hatten wir angerissen, werden in Zukunft eine immer wichtigere Rolle in der Online-Wirtschaft spielen, da sie einfach schnellere und günstigere Cross-Border-Abwicklung speziell für agentische Zahlungen eben einfach ermöglichen. Gerade für, für Fintechs ist es natürlich interessant, Stablecoin-basierte Produkte zu bauen und dabei hilft die Digital Asset Accounts API zum Beispiel. Der Bereich ist aber jung, hatten wir ja erwähnt. Die Stablecoins, bis die den Mainstream erreichen, mal schauen, wie lange das dann dauert. Und absolut richtig, AllUnity testet mit seiner euro-denominierten Stablecoin Euro Tempo, die optimierte Blockchain, die wir ins Leben gerufen haben. Also da passiert, ich würde fast sagen, täglich so viel, dass ja, es ist fast schon schwierig ist, so eine Aussage zu treffen. Aber es kommt, wir bereiten uns darauf vor, wir sehen insbesondere in den letzten 3, 4, 5 Monaten eine immense Beschleunigung zu dem Thema. Und darum ist es auch gut, dass Henri Stern bei uns ist und uns ein bisschen die ganz aktuellsten Themen näher bringt, die dann auch für den deutschen Markt Relevanz haben.
Aber Stablecoin bleibt für euch immer noch ein wahnsinnig relevantes Thema.
100%, ja.
Ja. Eine Frage, die ich mir bei der Stripe-Tour auch immer stelle, weil Stripe-Tour heißt ja Tour in der Tat. Also das heißt, es ist nicht nur in Berlin, sondern ihr macht es in vielen Städten. Berlin, London, New York, Paris, Singapur, Sydney, Tokio. Ich finde es natürlich klasse, dass Berlin da so ein bisschen klassisch auf Augenhöhe gesehen wird mit den anderen Hauptstädten und gelistet. Aber wie eng ist denn sozusagen dann das Berlin-Programm wirklich mit den Anpassungen für den deutschen Markt auch verknüpft? Also, oder können wir sozusagen sagen, wenn jemand nicht in Berlin kann und ist lieber in London dabei, sieht er dann das Gleiche auf der Bühne?
Nicht wirklich. Also Sessions ist unsere globale Kundenkonferenz. Die Tour Roadshow ist dann die Lokalisierung mit absolut entsprechende Relevanz für den jeweiligen Markt. Wir haben deutsche Kunden, wir haben deutsche Use Cases und wir haben die deutsche Payment-Welt in Person vertreten. Die Namen, die ich vorhin genannt habe, ich glaube, die würden in London und Paris vielleicht relativ wenig für Augenbrauenlupfen sorgen. Mhm. Und entsprechend ist das ein sehr, sehr händisch kuratiertes Programm, speziell für den deutschen Markt, was alle erwarten dürfen. Und die anderen Städte machen das für ihre jeweiligen Märkte ebenso.
Okay. Und noch eine persönliche Frage zum Termin. Welche Rolle wirst du an diesem Tag spielen? Stehst du auch auf der Bühne? Machst du eher Kundengespräche im Hintergrund? Ist ja sozusagen für dich Heimspiel als Gastgeber, sozusagen das deutsche Ökosystem, was du eben schon gesagt versammelst. Ja.
Ich darf all das. Ich darf sowohl begrüßen, ich darf den Enterprise-Panel leiten und freue mich natürlich dann auch neben der Bühne viele, viele Hände zu schütteln und Gespräche zu führen.
Da wir jetzt natürlich schon beim deutschen Markt sind, möchte ich natürlich auch da bleiben, trotzdem nochmal eine kleine Überleitung machen und so ein bisschen Bilanz ziehen. Wo steht denn Stripe in Deutschland wirklich? Jenseits natürlich der klassischen Erzählungen, die es natürlich überall in den Medienberichterstattungen gibt, wollen wir zum Schluss nochmal so ein bisschen auf die strukturellen Fragen eingehen. Auch in unserem Interview im März hast du eine Zahl genannt, mehr als 100.000 deutsche Unternehmen starten jetzt jedes Jahr mit Stripe. Das ist natürlich eine beeindruckende Top-of-Funnel-Zahl. Und wenn du jetzt die ganze Pyramide erklärst, wie viele davon werden zu echten, dauerhaften Kunden? Was ist denn euer Conversion von Self-Sign-Up zum aktiven Account? Und wie groß ist der Anteil, der wirklich tatsächlich substanziell Volumen über euch fährt?
Ja, das ist natürlich sehr, sehr, sehr segmentabhängig. Und wir brechen das auch nicht weiter herunter. Was klar ist, es sind nicht 100.000 Kunden aus dem Enterprise-Segment. Also Stripe kommt, hatte ich erwähnt, historisch aus einer Entwickler- und Startup-Historie. Und die machen natürlich immer noch einen guten Teil der Sign-ups aus. Worüber wir übrigens sehr, sehr froh sind. Wir sind stolz darauf, dass wir so viele Startups bei ihrem Wachstum begleiten dürfen. Und dieses Wachstum ist sehr klar überdurchschnittlich. Das hatten wir, denke ich, auch mehrmals auf der Sessions gezeigt und auch auf den Daten, die wir
zeichnet eben, euch ja auch extrem aus in dem Moment.
Genau, also es sind tolle Einblicke da. Die Zahl der neuen Konten bei Stripe, hatte ich auch erwähnt, wächst übrigens exponentiell, auch getrieben durch KI-Agenten. Unsere Hypothese ist da, dass eben vieles auch durch viele Anmeldungen durch KI-Agenten erfolgen. Mhm. Und um diese Exponentialität ein bisschen greifbar zu machen, das ist tatsächlich eine Verdopplung weltweit an Kontoeröffnungen auf Stripe wie sonst. Und das hat man vielleicht auf diesem einen Schaubild gesehen während der Sessions, wo die Kurve plötzlich wie eine Rakete ansteigt. Mhm. Insgesamt entwickelt sich unser Volumen extrem gut. Wir sind, glaube ich, bei jetzt 1,9 Billionen Dollar jährlich, die wir abwickeln. Und dieses Volumen wächst mit 34% im Jahresvergleich. Und die neuesten Zahlen dann, die sehen wir beim nächsten Annual Letter.
Ja,
Nächstes Jahr.
und wenn wir von einem aktiven Account sprechen, was heißt das übersetzt so ein bisschen an Volumenschwelle? Kannst du dazu was sagen?
Naja,
Oder
das
weißt du
ist
es aus dem
ja,
Kopf?
das ist sehr segmentabhängig. Also Enterprise hat natürlich andere Volumen ja, wobei auch nicht unbedingt, hängt wieder vom Anwendungsfall ab, als Startup-Segment zum Beispiel. Also es
Hm.
ist wirklich so nicht wirklich greifbar im Sinne eines Segments, weil es gibt Startups, die prozessieren Riesenvolumina in Abhängigkeit ihres jeweiligen Anwendungsfalles versus Startups, die versus Enterprise, die dann vielleicht in irgendeinem Bereich agieren mit uns, die dann im Vergleich zu diesem Startup, was eben einen speziellen Anwendungsfall mit sich bringt, deutlich weniger prozessieren. Also das ist tatsächlich weder segmentspezifisch noch unternehmensgrößenspezifisch, sondern hauptsächlich anwendungsfallbezogen, was da die
Hm.
Volumina sind. Und deswegen ist es auch nicht ganz so banal jetzt zu sagen, was da Durchschnittswerte sind. Das hängt von sehr vielen Faktoren ab.
Ihr habt vor ein paar Wochen euer neues Berlin-Office am Halleschen Ufer eröffnet. 3000 Quadratmeter, Platz für hunderte Mitarbeitende, ist natürlich in dem Fall, oder so bewertet man es, oder so sehe ich es, ist ein klares und krasses Investitionssignal. Wenn ich dich als sozusagen Verantwortlichen im Dachmarkt, Frage, welche Funktion baust du denn dort jetzt aus? Ist es vor allem so ein bisschen Sales und Customer Engineering oder kommt auch Produkt- und Engineering-Verantwortung nach Deutschland jetzt direkt?
Also in der Tat, es ist ein sehr, sehr klares Signal. Deutschland ist für Stripe eines der wichtigsten Märkte. Der deutsche, Schweizer oder österreichische oder auch Liechtenstein-Kunde ist bei uns im Fokus.
Ja.
Und da die optimale Betreuung zu gewährleisten, bauen wir über tatsächlich alle Positionen hinweg auf. Ich hatte es vorhin erwähnt, wer auf die Karriereseiten geht, sieht, dass wir aktuell über ein gutes Dutzend In-Country-Vakanzen haben. Und diese Vakanzen gehen von Vertrieb über Solution Architecture, von Customer Success über Implementierungskonsultants, von Partnermanagern bis zu Security Engineers. Tatsächlich ist da alles dabei. Ich hoffe, das beantwortet so ein bisschen die Frage. Es geht wirklich darum, die Betreuungsintensität und unsere Betreuungsmuskel zu stärken und das halt lokal vor Ort, da wo auch unsere Kunden sind.
Wie groß ist die Dachmannschaftsstärke gerade? Also, ich muss jetzt keine ganz konkrete Zahl wissen, aber so grob
Ja,
und
das ist ja auch geschuldet dem Wachstum sehr variabel, aber wir sind bei weit über 100 Personen.
okay. Und hast du so eine Zielgröße für Ende des Jahres im Kopf, wo du sagst, da würde ich gerne sehen, dass ich erfolgreich gewachsen bin innerhalb des Teams?
Ich sehe Wachstum nicht unbedingt auf der Teamseite als Erfolg an, sondern ich sehe Wachstum auf den genannten Revenue-Zahlen als Erfolg an. Daraus eine direkte Ableitung auf die Personen zu treffen, ist nicht mehr ganz zeitgemäß, meines Erachtens.
Hm. Um so ein bisschen zum Abschluss zu kommen, aber nochmal so ein bisschen auch auf eure Stärke zu gehen. Ihr habt die mitunter die Hälfte der DAX-Konzerne, die sind tatsächlich mittlerweile schon Stripe-Kunden. Das heißt, wir reden von Enterprise. Das wird natürlich auch gerne erzählt. Was natürlich aber auch auf der anderen Seite nicht dazu gesagt wird, ist, dass natürlich Stripe in solchen Konzernen nicht unbedingt der einzige Anbieter ist, sondern natürlich auch einer von nicht von vielen, aber von mehreren sozusagen. Wo bist du in DACH bereits Primary Processor und wo geht es eher um spezifische Use Case, also Subscription, Cross-Border, Marketplace innerhalb dieses Multi-Acquirer-Setups für euch?
Ja, also zum einen ist es vollkommen verständlich, dass Kunden zum Teil eine
Klar.
Multi-Strategie wählen. Der typische deutsche Kunde hat da ein entsprechendes Sicherheitsbedürfnis, um Ausfallsicherheit zu gewährleisten und ähnliches. Und gerade im Enterprise-Segment ist das eher die Regel. Viele der Produkte, die wir anbieten, sind übrigens nicht an Stripe Payment Processing gebunden und funktionieren auch mit anderen Zahlungsabwicklern. Ich denke, was zählt, ist, dass eine Lösung für einen Kunden Sinn macht und ihm hilft, Umsatz zu steigern. Das hilft dann am Ende auch uns selbst und unserem Umsatz. Und das ist an und für sich maßgeblich.
Wenn wir jetzt so ein bisschen nochmal persönlich und nach vorne gucken, wenn du als 30, also als Geschäftsführer eines deutschen Mittelständlers, der schon viele Jahre im Amt ist, über Internationalisierung nachdenkt und sozusagen einen einzigen Rat zur Payment-Strategie des Unternehmens von dir bekommen soll, nicht aus Stripe-Marketing-Sicht, sondern ganz ehrlich, was wäre dein Rat an den Mittelständler, den du ihm geben würdest für sein Payment-Setup?
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich, also du meinst sozusagen, welche Empfehlung ich einem Mittelständler,
der über Internationalisierung nachdenkt oder sich sozusagen zu vergrößern.
Ja, okay, verstanden. Ich denke, da bietet sich so ein bisschen die Analogie an aus dem Eishockey. Das ist ein Zitat von Wayne Gretzky, The Great One. Der sagte, es genügt nicht zu wissen, wo der Puck aktuell ist, sondern wo er hinfliegt. Und die Welt gewinnt an Komplexität und das gilt eben auch für Payment. Und wir sind da bestimmte Experten. Und statt sozusagen, und das ist dann die Empfehlung an den Geschäftsführer, statt Zeit in selbstgebaute Payment-Lösungen zu investieren, sollte die Geschäftsführerin an der Stelle ihre Entwicklerressourcen auf ihre Kernprodukte umlenken. Das wäre meine Empfehlung.
Letzte Frage, lieber Thomas. Du bist jetzt wenige Monate im Amt. In 12 Monaten, wenn wir beispielsweise nochmal hier zusammensitzen, woran würdest du erkennen, dass dein Antritt in deiner Position erfolgreich war? Gibt es eine Kennzahl, gibt es einen Kundennamen, noch ein neues mögliches Produkt im deutschen Markt? Gibt es da sozusagen eine Messkurse? Und das ist tatsächlich eine Frage, die ich vielen meinen Gästen stelle.
Ja, ich habe, also ganz klar, ich habe natürlich ambitionierte Wachstumsziele. Wir werden, denke ich, vermehrt sehr spannende und sehr bekannte deutsche Unternehmen als Neukunden begrüßen dürfen. Und zu guter Letzt möchte ich durch Stripe als Katalysator natürlich auch ein bisschen für ja, neue Aufbruchsstimmung im Land sorgen. Ich denke, dafür ist es höchste Zeit. Deutschland war mal ein Unternehmertum oder war mal für sein Unternehmertum und seinen Erfindergeist bekannt. Und online, insbesondere mit KI, all das bietet uns die Chance, da anzuknüpfen und auch dann online eine der wichtigsten Exportnationen weltweit zu sein oder dahin aufzusteigen. Und dabei wollen wir helfen, dabei will ich helfen und das ist ganz klar mein Ziel.
Thomas, ganz herzlichen Dank. Sehr coole und ambitionierte Ziele. Also ganz herzlichen Dank für deine Zeit, deine Offenheit, für diesen Einblick in das, was Stripe gerade oder das, was bei Stripe gerade in Bewegung ist, was ihr umsetzen wollt. Ich freue mich in jedem Fall, dich hoffentlich mal tatsächlich in persona, das haben wir bisher noch nicht geschafft, bei der Stripe-Tour zu sehen und vielleicht tatsächlich in 12 Monaten nochmal hier zu sitzen und tatsächlich nochmal über eure Produkte zu sprechen und wie sie sozusagen auch fest etabliert sind auf dem deutschen Markt. Also vielen ganz herzlichen Dank für deine Zeit.
Nicole, ich danke vielmals und ich freue mich sehr. Am 30. Juni ist es soweit. Wir sehen uns in Person.
Bis dann. Genau. Wir packen natürlich alles Relevante nochmal in die Shownotes zum Nachlesen. Das Interview, die Anmeldung zur Stripe-Tour, als auch natürlich, glaube ich, das Video auch zu eurem San Francisco-Tour. Und genau, könnt ihr natürlich alles nachlesen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst natürlich weiterhin gerne ein Abo da oder eine Bewertung. Schreibt uns auf LinkedIn oder schickt es natürlich euren KollegInnen weiter. Wir verlinken alles in den Shownotes, das schriftliche Interview. Und ich sage ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Mein Name ist Nicole Nitsche. Das war unser Permanent Banking Fintech Podcast. Und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bleibt gerne neugierig. Bis bald.
Danke. Tschüss.